Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Isabel Klein, schön, dass Sie dabei sind. Ein weißer Papierflieger auf hellblauem Hintergrund. Die App Telegram haben oder hatten viele schon mal auf dem Handy installiert, als Alternative zum Messenger-Dienst WhatsApp zum Beispiel. Doch in den letzten Jahren ist die Plattform immer mehr in Verruf geraten. Experten sehen die App als Einfallstor für Desinformation, Hass und Kriminalität. Auch die Bekennerbotschaft des sogenannten Islamischen Staats zum Messerangriff in Solingen kam über Telegram. Am Wochenende ist unabhängig davon der Telegram-Gründer in Paris festgenommen worden. Das schauen wir uns jetzt genauer an. Telegram hat rund 700 Millionen Nutzerinnen und Nutzer und ist damit eines der größten sozialen Netzwerke der Welt. Die App ist aber vor allen Dingen mittlerweile dafür bekannt, dass Inhalte kaum reguliert werden und dass Nutzerinnen und Nutzer dort besonders anonym bleiben können, was die Plattform auch bei Kriminellen beliebt macht. Immer wieder wurde Telegram zum Vorwurf gemacht, dahingehend nicht mit Behörden zu kooperieren in Sachen Drogenhandel, Betrug und Kindesmissbrauch etwa. Das war wohl jetzt auch ein Grund für die Festnahme des Telegram-Gründers Pavel Durov. Der russische Milliardär, der auch die französische Staatsbürgerschaft besitzt, ist am Wochenende von der Polizei in Paris verhaftet worden. Während in Russland deshalb Empörung herrscht über eine angebliche Verschwörung des Westens, sind die Reaktionen in der Ukraine gemischt, denn da spielt die App eine riesengroße Rolle. Telegram ist für die meisten Ukrainerinnen und Ukrainer die wichtigste Nachrichtenquelle über den Krieg. Und dennoch gibt es auch Kritik in der Plattform im Land. Roman Goncharenko über ein Dilemma.
Als an diesem Montagmorgen Russland die Ukraine wieder einmal massiv mit Raketen angegriffen hatte, schauten die meisten Bürger des Landes als erstes auf ihre Smartphones, um den Messenger-Dienst Telegram zu checken. Zum Beispiel Nikolaevski Ivanyok, was so viel heißt wie Ivan aus Mykolaiv, einer Stadt in der Südukraine. Der anonyme Telegram-Kanal berichtet in Echtzeit über russische Raketen und Drohnen und, besonders wichtig, ihre Flugrouten. Sobald die Gefahr vorbei ist, gibt es eine Entwarnung. Es ist der zweitbeliebteste Telegram-Kanal der Ukraine mit rund 2,5 Millionen Abonnenten. Wer dahinter steckt, ist unklar. Man geht davon aus, dass der oder diejenigen gute Verbindungen zum Militär haben. Der russische Einmarsch im Februar 2022 hat den ukrainischen Medienkonsum radikal verändert. Telegram ist die Nachrichtenquelle Nummer 1. 53% der Ukrainer informieren sich über den Krieg über Telegram, fand im März eine Umfrage der Stiftung Demokratische Initiativen heraus. Auf Platz 2 mit 42% sind Verwandte und Bekannte, dicht gefolgt von YouTube. Erst danach kommen die klassischen Medien. Andere Studien schätzen die Reichweite von Telegram in der Ukraine auf bis zu 70%. Kein Wunder, dass sowohl der Präsident Volodymyr Zelensky als auch die Militärführung ihre Präsenz in Telegram ausbauen. Die Gründe für den Siegeszug des in Russland entwickelten Chatdienstes sind offensichtlich. Dank seinem einfachen Design und der Tatsache, dass viele Leute Telegram schon länger als Informationsquelle nutzen, auch politische Gerüchteküche, war es nach dem Einmarsch sehr einfach, dort zu kommunizieren, sagt Maxim Dvorovy von der Kiewer NGO Labor Digitale Sicherheit. Tatsache ist auch, dass Telegram ungefilterte Informationen anbietet, die in klassischen Medien nicht publiziert werden. Zum Beispiel Bilder und Videos von Angriffen und Zerstörung, aber auch von Toten und Verletzten, von Kämpfen, aufgenommen von Soldaten. Das zieht offenbar viele an, auf beiden Seiten. Allerdings hat die Verhaftung des Telegram-Gründers Pavel Durov in Frankreich, in seiner Heimat Russland und in der Ukraine unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Die russischen Propagandisten schäumen vor Wut und werfen dem Westen Verschwörung vor mit dem Ziel, den beliebten Messaging-Dienst kontrollieren zu wollen. Der Kreml wolle erst Details abwarten, so sein Sprecher. In der Vergangenheit hat der russische Geheimdienst FSB versucht, Zugang zur Verschlüsselung bei Telegram zu bekommen, offiziell ohne Erfolg. In der Ukraine fragt man sich nun, ob das Schicksal von Durov Konsequenzen haben könnte oder sollte. Soziale Netzwerke Made in Russia waren in der Ukraine einst sehr beliebt. Doch seit der Krim-Annexion wurden die meisten gesperrt, etwa Vkontakte, das russische Pendant zu Facebook. Telegram ist die einzige Ausnahme. Dabei gibt es regelmäßig Warnungen, dass dort Propaganda verbreitet werde und persönliche Daten unsicher seien. Medienexperten sehen das Problem unter anderem in anonymen Telegram-Kanälen, die ein Millionenpublikum erreichen und intransparent sind. Es ist ein Dilemma. Telegram rettet Leben und scheint als Nachrichtenquelle für die Ukraine unverzichtbar. Und doch gibt es Risiken. Maxim Dvorovy. Trotz Erklärungen der Telegram-Verwaltung gibt es keine automatisch verschlüsselten Chats. Es gibt das Risiko, dass bestimmte Informationen an russische Geheimdienste gelangen könnten. Wir können das nicht sicher beweisen und es gibt keine Studien dazu, um eine rechtliche Regulierung zu begründen. Außerdem gibt es auch fast keine Moderation des Contents und sehr viel ungeprüfte Informationen. Schließlich liegt der Verdacht nahe, dass Telegram auch für Drogenhandel und andere illegale Aktivitäten genutzt wird. Im ukrainischen Parlament gibt es einen Gesetzentwurf über mehr Regulierung von Telegram. Es sieht unter anderem Einschränkungen für Militärs vor. Ob und wann er verabschiedet wird, ist unklar. Die Verhaftung von Durov könnte einen neuen Anstoß im Parlament geben. Maxim Dvorovoy sieht einen anderen Weg. Die Ukraine werde als EU-Beitrittskandidat das Gesetz über digitale Dienste in ihre Gesetzgebung aufnehmen müssen. Das würde auch für Telegram gelten. Ein Verbot wäre aus der Sicht des Experten kaum umsetzbar. Hinzu kommt, dass die meisten Ukrainer mit westlichen Messenger-Diensten wie WhatsApp bis heute fremdeln. Die Debatte über Telegram und seine Risiken in Kriegszeiten ist aber wieder da.
Roman Goncharenko war das über Telegrams Bedeutung für die Ukraine im russischen Angriffskrieg. Tja, und über die Plattform wird in der Ukraine etwa vor Raketenangriffen gewarnt, haben wir gerade gehört. Für einen Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Reuters war es zu spät. Bei einem Angriff auf ein Hotel in Kramatorsk ist in der Region Donetsk ist er getötet worden. Mehrere westliche Journalisten sind verletzt. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten Peter Sawicki. Er ist gerade in der Ukraine in Kiew. Was ist denn über den Fall bekannt?
Dass das ein verheerender Raketenangriff eben auf diese zivile Einrichtung, auf ein Hotel gewesen ist, bei dem ein Hotel getroffen wurde und auch weitgehend zerstört worden ist, wo sich eben Journalisten aufgehalten haben. Kramatorsk, das ist eine der wichtigsten Städte aus Sicht der Ukraine, aus Sicht des ukrainischen Militärs in der Region Donetsk. Noch oder derzeit außerhalb der Reichweite zum Beispiel russischer Artillerie, aber nicht außerhalb der Reichweite von verschiedenen Raketen, von Raketen verschiedenen Typs. Und eine solche Rakete traf dieses Hotel in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Und dabei ist eben dieser Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Reuters ums Leben gekommen. Es hat weitere Verletzte gegeben und nach aktuellem Stand ist auch ein Kameramann, also noch mindestens eine weitere Person aus diesem Team, im Krankenhaus und in einem ernsten Zustand, wie ukrainische Medien heute berichten, wird in der Großstadt Dnipro weiter westlich behandelt. Und auch ansonsten gab es da enorme Zerstörungen rund um dieses Hotel in Kramatorsk. Laut lokalen Angaben wurden auch Privathäuser beschädigt. Ein Café ist weitgehend zerstört worden. Auch ein Verwaltungsgebäude ist in Mitleidenschaft gezogen worden. Also ein sehr verheerender Anschlag insgesamt dort auf zivile Einrichtungen nahe der Front.
Wie gefährlich ist es denn derzeit für Journalisten in der Ukraine? Kann man das sagen? Hat sich die Sicherheitslage seit der Kursk-Offensive in der Ukraine verändert?
Vermutlich nicht wirklich. Es ist ja auch leider, muss man sagen, nicht der erste solche Fall gewesen, was Grenz- oder was frontnahe Orte anbelangt oder Orte, Städte, die in Reichweite von schweren russischen Waffen gewesen sind. Beispielsweise hat es auch schon ähnliche Attacken auf Hotels, zum Beispiel in der Großstadt Kharkiv gegeben. Das ist ja die zweitgrößte ukrainische Stadt, die zeitweise enorm unter russischem Beschuss gestanden hat. Dabei gab es auch einen Angriff auf ein Hotel. In der südostukrainischen Stadt Saporischschja hat es in der Vergangenheit auch mindestens einen Fall, an den ich mich zumindest erinnern kann, gegeben, bei dem es eine Attacke auf ein Hotel gegeben hat. Und grundsätzlich ist auch der Eindruck in der Ukraine, und der wird auch immer wieder bestätigt, dass es nicht wirklich einen Anlass braucht für Wladimir Putin, für die russische Seite, um ja Vergeltungsangriffe auszuüben, um, wenn man so will, wie es ja immer heißt, die Situation zu eskalieren, sondern solche Angriffe, wie auch den es jetzt Kramatorsk gegeben hat am Wochenende, die gibt es immer wieder. Allenfalls ist es so, dass man hier vielleicht noch ein bisschen stärker sensibilisiert ist für die Situation, wenn man sich zum Beispiel in kampfnahen Gebieten aufhält, weil Russland ja speziell in der Region Donetsk ja auf dem Vormarsch ist. Aber alles in allem muss man sagen, es ist keine neue Situation.
Bei einem Angriff auf ein Hotel in der Ostukraine ist ein Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Reuters getötet worden und mehrere Journalisten verletzt. Die Infos dazu hatte Peter Sawicki, der gerade für uns in Kiew aus der Ukraine berichtet.
Thank you.
Ende dieser Woche ist es soweit. Dann haben die Bürgerinnen und Bürger in Sachsen und Thüringen die Wahl. Dann wird sich auch entscheiden, wie es mit der AfD in den Bundesländern weitergeht. Schafft sie es am Ende vielleicht sogar in die Regierung? Diese Frage hört man vor allem in westdeutschen Medien gerade sehr laut. Dabei geht es bei der Landtagswahl in Thüringen um so viel mehr, meint Nils Karwig, Chefredakteur der Ostthüringer Zeitung. Auch wenn sein Gastkommentar bei uns unweigerlich auch mit ihr beginnt, der Alternative für Deutschland.
Der blaue Balken wird immer länger. Auch in jüngsten Umfragen zur bevorstehenden Landtagswahl in Thüringen erhält die AfD den größten Zuspruch. Laut Infratest DIMAP kann sie am Sonntag, den 1. September, mit 30% der Stimmen rechnen und wäre damit erstmals stärkste Kraft bei Landtagswahlen in Deutschland. Ob sich dieser Zuspruch nur aus Unzufriedenheit mit den Regierenden speist oder ob daran auch die Medien eine Mitverantwortung tragen, darüber lässt sich trefflich streiten. Fest steht, diese Partei genießt große Aufmerksamkeit. Gemessen an ihrem bisherigen politischen Einfluss sicherlich zu viel Aufmerksamkeit. Denn wann immer es um die künftige Zusammensetzung des Erfurter Landtags geht, wenn über potenzielle Regierungskoalitionen oder dringende Zukunftsfragen gesprochen oder geschrieben wird, dreht sich alles um die eine Frage: Wie umgehen mit der AfD? Dadurch werten auch Medien diese Partei immer mehr auf. Eine häufig geäußerte Unterstellung, diese Partei käme in den sogenannten Mainstream-Medien nicht vor, wird dadurch ins Gegenteil verkehrt. Freilich lässt sich diese Entwicklung schwer einbremsen, wenn die gesellschaftliche Debatte immer wieder auf dieses eine Thema zugespitzt wird. Das fängt schon im privaten Umfeld an und hört in den Medien nicht auf. Aus gutem Grund. Viele Medienschaffende verstehen es als ihren Beitrag zur Aufklärung über diese Partei. Sie wollen warnen vor einem extrem gefährlichen Politiker wie Björn Höcke, der seit einem Gerichtsurteil Faschist genannt werden darf. Aber diese vermeintliche Aufklärung sorgt nicht für eine nachlassende Zustimmung, sondern im Gegenteil, sie trägt dazu bei, dass die AfD in aller Munde bleibt. Für Redakteure in Thüringen, egal ob sie bei einer Tageszeitung, für Hörfunk oder Fernsehen arbeiten, ist das ein Dilemma. Sollen sie über jedes Stöckchen springen, das ihnen die blauen Scharfmacher und Hetzer hinhalten? Ich denke nicht. Und trotzdem ist es unser Auftrag, genau hinzuschauen. Wenn sich in Jena, wie jüngst geschehen, 2000 Menschen anschicken, einen Auftritt von Höcke zu verhindern, dann ist das notwendigerweise ein Thema, über das wir berichten müssen. Es ist schlichtweg relevant in dieser Stadt, weil es viele Menschen betrifft und viele potenzielle Leser, Hörer oder Fernsehzuschauer wissen wollen, was da passiert. Wenn sich im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ein parteiinterner Streit innerhalb der AfD zu einem Kuriosum entwickelt und bei der Kommunalwahl plötzlich zwei Alternativen auf dem Wahlzettel stehen, dann können sich die lokalen Medien diesem Thema nicht entziehen. Und die überregionalen Medien springen auf den Zug mit auf. Das Ergebnis ist, alles dreht sich um diese eine Partei. Ihre Zustimmungswerte wachsen und die politische Debatte im Land passt sich mehr und mehr dem Tonfall und den Themen dieser vermeintlichen Alternative an. Den Mitbewerbern fällt es schwerer, sich Gehör und Aufmerksamkeit zu verschaffen. Ein Teufelskreis. Dabei geht es bei der anstehenden Landtagswahl in Thüringen um so viel mehr. Der kleine Freistaat im Herzen Deutschlands muss zukunftsfit gemacht werden. Digitalisierung, Fachkräftemangel, Stadt-Land-Gefälle sind nur drei von vielen Themenfeldern, um die sich die künftige Landesregierung kümmern muss. Einige Parteien haben dazu gute Ideen in ihren Programmen hinterlegt und Lösungsansätze zu bieten. Bleibt zu hoffen, dass sich möglichst viele mündige Bürger damit auseinandersetzen, zur Wahl gehen und ihre Kreuze an der richtigen Stelle machen. Zugegeben, auch dieser Kommentar beschäftigte sich einmal mehr mit der AfD, die Stimmen sammelt, indem sie Stimmung macht. Aber es ging eben auch darum, ob es nicht wichtigere Themen für Wähler und Medienschaffende gibt. Niemand muss wie das Kaninchen vor der Schlange in Angst erstarren und dem blauen Balken in Umfragen beim Wachsen zuschauen. Das hat Thüringen nicht verdient.
Ein Gastkommentar von Nils Karwig, Chefredakteur der Ostthüringer Zeitung. Um Inhalte geht's ja vielleicht auch heute Abend im MDR. Da treffen um 20.15 Uhr die Thüringer Spitzenkandidatinnen und Kandidaten von 7 Parteien in der Wahlarena aufeinander. Darunter auch die FDP, der in Thüringen das Scheitern an der 5%-Hürde droht. So wie auch in Brandenburg, wo am 22. September gewählt wird. Der RBB, der möchte in Brandenburg die FDP aber nicht zur Fernsehdebatte einladen, weil sie eben so schlechte Chancen hat. In Umfragen liegt sie da sogar bei nur 3%. Das will die FDP aber nicht hinnehmen. Sie hat beim Verwaltungsgericht Potsdam einen Eilantrag gegen den RBB eingereicht. Spätestens am 17. September wissen wir dann mehr. Dann läuft im RBB die TV-Debatte zur Landtagswahl in Brandenburg. Vielleicht haben auch Sie es am Wochenende ja wieder getan, haben Tatort geschaut oder einen Brennpunkt zum Anschlag in Solingen. Noch immer sitzen jeden Abend viele Millionen Menschen, jedenfalls vor dem Fernseher. Aber was und wie sie gucken, das verändert sich dann doch. Denn längst sind nicht mehr alle Endgeräte auf ein klassisches Fernsehprogramm eingestellt. Zunehmend wird zeitenunabhängig in der Mediathek geschaut. Das sind in erster Linie Serien und Filme, aber auch Sport und Dokus. Bei den Privaten sind Unterhaltungsshows beliebt, Reality-Formate und Comedy. Und was die Leute in den Mediatheken sehen wollen und suchen, beeinflusst natürlich auch wieder die Macher. Wird das Fernsehen dadurch schräger, vielfältiger? Michael Mayer hat sich für Medias Res auf Spurensuche gemacht.
Entweder ich bin der Vorzeige-Kanake-Fußballprofi oder ich bin im Knast.
Die Serie Asbest, Anfang letzten Jahres in der ARD gesendet und bis heute online abrufbar, ist ein gutes Beispiel dafür, wie die Mediatheken die Programmplanung und die Produktion verändern. Denn die Serie, in der der aufstrebende Fußballstar Momo im Gefängnis landet und sich sein ganzes Leben verändert, zeigt, dass auch kritische Stoffe heute umsetzbar sind. Es geht um die Zustände in migrantischen Communities, aber auch um Korruption und Sadismus im Gefängnisalltag. Jan Freitag, freier Medienkritiker, unter anderem für die Süddeutsche Zeitung, meint, dass derlei Produktionen nur entstehen können, weil der Zwang zu hoher Quote und Formatbegrenzung durch die Mediatheken teilweise weggefallen seien.
Es ist tatsächlich so, dass wenn man sich die Formate der vergangenen 2 Jahre anschaut, die insbesondere in der ARD und ZDF-Mediathek gelaufen sind, dass die ein ungleich höheres Risikobewusstsein entwickelt haben, dass die Charaktere darin stärker die gesamte gesellschaftliche Breite darstellen müssen, dass diese klassische Aufteilung von Besetzungen, von Casts, die früher insbesondere fiktionale Programme geprägt haben, nämlich starke handelnde Männer, das heißt, das Personal der digital versendeten Fiktion spiegelt tatsächlich erst jetzt die ganze Bandbreite unserer Gesellschaft wider.
Und das liegt vor allem daran, dass die Nutzer und Nutzerinnen der Mediatheken in der Regel jünger, oft weit unter 50 sind und daher andere Sehgewohnheiten haben. Als Faustregel kann gelten, je jünger das Publikum, desto mehr wird nicht linear in den Mediatheken geschaut, sagt Sophie Burkhardt, Channelmanagerin der ARD-Mediathek. Wie groß der Anteil der zeitunabhängigen Nutzung ist, unterscheidet sich aber deutlich, je nach Serie, Film oder Doku. Für manche Programme, wie etwa die Serie Babylon Berlin, kommen gerade mal 30% über die Mediathek. Bei Asbest waren es 83%.
Wir schauen jedes einzelne Programm an. Wir nehmen das in die Hand und sagen, für welche Plattform machen wir das? Auf welcher Plattform soll es funktionieren? Was ist die Primärplattform? Und dann haben wir für diese Primärplattform qualitative, aber eben auch quantitative Ziele. Und dann gibt es manche Dinge, die nehmen wir auf der jeweils anderen Plattform auch noch prominent mit. Also den Tatort schauen die Leute auch in der Mediathek. Und andersrum eben auch, dass gerade im dokumentarischen Bereich, wenn was Spannendes für die Mediathek gemacht wird, das dann auch gesendet wird.
Lineares Fernsehen und die Mediatheken sind sozusagen kommunizierende Röhren, die sich ergänzen. Die Frage bei all dem ist, ob die klassischen Einschaltquoten überhaupt noch so aussagefähig sind. Normalerweise enthalten sie nicht die Klicks der Mediatheken. Das wäre auch schwierig abzubilden, sagt Sophie Burkhardt von der ARD, da beispielsweise bei einer neuen Serie die Zuschauer erst nach und nach, manchmal erst nach Monaten, auf eine Produktion aufmerksam werden und sie dann schauen. Das könne man schwer mit den klassischen Quoten vergleichen. So sehen es auch die privaten Programmmacher. Bei Join, der Mediathek von Pro7/Sat.1, hält man den lang etablierten morgendlichen Blick auf die Quoten des Vortages jedenfalls für nicht mehr so wichtig, antwortet eine Join-Sprecherin schriftlich.
Wir betrachten die sogenannte Gesamtreichweite über alle Plattformen hinweg. Das Gute, diese Strategie führt zu steilem Wachstum auf Join, sowohl bei der Sehdauer als auch bei den ZuschauerInnen, den Video-Usern. Wir steigern zudem insbesondere bei unseren großen, vertrauten Marken. Als Beispiel seien hier die Landarztpraxis und Germany's Next Topmodel genannt, schon jetzt die Reichweiten in den jeweils relevanten Zielgruppen erheblich.
Für die Privaten ist die Lage anders als für die öffentlich-rechtlichen Sender, denn Plattformen wie RTL Plus oder Join von Pro7/Sat.1 versuchen, möglichst viele Zuschauer zu einem Abo zu bewegen. Die meisten Sendungen auf diesen Plattformen sind zwar gratis abzurufen, aber manche Inhalte, wie etwa Livestreams oder bestimmte Produktionen, sind nur per Abo verfügbar. Und diese Inhalte müssen möglichst attraktiv für viele Zuschauer und Zuschauerinnen sein. Das sind dann Produktionen wie das Dinner-Duell oder Comedy- und Showformate wie die Rhinos oder Bulletproof die Challenge. Was bedeutet das alles nun für das Publikum? In jedem Fall eine breitere Vielfalt als im alten linearen Fernsehen, was auch befördert wird durch die Konkurrenz der amerikanischen Streamingdienste Netflix oder Amazon Prime, die viel höhere Produktionsbudgets haben, sagt Medienkritiker Jan Freitag.
Und ich habe das Gefühl, dass sich die Streamingdienste und die Mediatheken da eher gegenseitig befruchten, als dass sie eine große Konkurrenzsituation abbilden müssen. Aber die großen internationalen Geschichten, die auf Deutsch erzählt werden, die kommen von den Streamern. Und deswegen keine Konkurrenzsituation, sondern eher so ein gegenseitiges Anfachen und Entfachen von Inspiration, um besser zu werden.
Non-lineares Fernsehen sorgt für mehr Vielfalt bei den Inhalten. Erzählt hat uns das Michael Mayer. Das war Medias Res für heute. Im Büchermarkt geht es gleich um den Klaus Wagenbach Verlag, der laut Eigenbeschreibung unabhängige Verlag für wildes Lesen. Ein Verlag für linke politische Literatur und für Gedichte, der wird über dieses Jahr 60 Jahre alt. Hier verabschiedet sich Isabel Klein. Danke fürs Zuhören.